Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner im Studio herzlich willkommen. Die Themen heute: wie der Discounter Lidl den spanischen Lebensmittelmarkt erobert als Bio-Pionier und wie die Kanzlerin bei den Metallern versucht, gute Stimmung zu machen. Wir schalten gleich nach Washington, wo zur Stunde Verhandlungen laufen im Zollstreit zwischen den USA und China. Beginnen wollen wir aber in Luxemburg, wo der deutsche Finanzminister Olaf Scholz nach einer Nachtsitzung mit seinen Ressortkollegen einen Durchbruch vermeldet hat. Das Eurozonenbudget, ein eigener Geldtopf also für die Länder der Eurozone, ist beschlossene Sache. Damit wird also doch noch nach 2 Jahren zäher Debatte eine Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron umgesetzt, allerdings in einer sehr abgespeckten Variante. Ab 2021 sollen nun rund 17 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, gestreckt über 7 Jahre. So viel steht fest. Und ansonsten sind aber noch viele Fragen offen. Paul Vorreiter dazu.
Bis in die Nacht haben die Euro-Finanzminister beraten. Um kurz vor Mitternacht einigten sich dann die Teilnehmer auf Eckpunkte des Eurozonenbudgets. Die Gespräche hatten in den vergangenen Monaten offenbar deutlich an Fahrt gewonnen. So schilderte das EU-Währungskommissar Pierre Moscovici am Morgen in Luxemburg.
An agreement was reached and it was reached at 5 minutes to midnight, which means our discussions have become markedly more efficient over the past few months.
Der Monate, eigentlich jahrelange Streit drehte sich um einen Extrahaushalt, mit dem die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Staaten gestärkt sowie deren wirtschaftliche Verhältnisse angeglichen werden sollen. Mit dem Instrument sollen sich die Länder ab 2021 besser vor neuen Krisen schützen. Weil der neue EU-Finanzrahmen aber noch nicht ausverhandelt ist, steht die Höhe des Budgets nicht fest. 17 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 7 Jahren sind im Gespräch. Das ist nur ein Bruchteil des gesamten EU-Budgets von über 1 Billion Euro. Die exakte Höhe müssen die EU-Staaten also noch festlegen, sagte Euro-Gruppenchef Mario Centeno.
Leaders will decide the amount in the context of the EU budget.
Geeinigt haben sich die Finanzminister auf eine Klausel, die es den Euro-Staaten erlaubt, zusätzliches Geld in den Topf zu stecken, unter der Voraussetzung, dass sich die Euro-Staaten darüber einig sind. Davon sind sie aber weit entfernt. Ein Rückschlag für Deutschland, das sich für Zusatzzahlungen der Euro-Länder stark gemacht hat. Länder wie die Niederlande hatten sich dagegen erfolgreich gewehrt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz glaubt dennoch daran, dass die Klausel für zusätzliche Mittel in Zukunft angewendet wird.
Wir sind durch eine gemeinsame Währung verbunden und deshalb sind eigenständige Instrumente sinnvoll, die dazu beitragen können, dass die Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit des Euroraums gesteigert wird. Das, glaube ich, geht am Ende allen so, sodass ich ziemlich optimistisch bin, dass am Ende viele dieses Instrument noch für eine gute Sache halten werden, auch diejenigen, die mit großer Skepsis mitverhandelt haben.
In Luxemburg ging es nicht nur darum, wie das Eurozonenbudget bestückt, sondern wie das Geld auch danach vergeben wird. Die Euro-Staaten sollen jährlich Vorschläge machen, für welche Reformen und Investitionen sie Geld aus dem Eurozonenbudget nutzen wollen. Die Euro-Staaten bewerten die Pläne, die EU-Kommission muss die Projekte dann bewilligen. Einen gewissen Anteil müssen die Länder aber selbst beisteuern. 80% des Geldes sollen nach Bevölkerung und umgekehrter pro Kopf Wirtschaftsleistung zugewiesen werden. Damit sollen also besonders wirtschaftlich schwache Länder den Anschluss an die Stärkeren schaffen. 20% des Geldes soll flexibel eingesetzt werden. Euro-Gruppenchef Mario Centeno sagte, dass sich das Eurozonenbudget für reiche Länder wie Deutschland auch lohnen werde.
This is not a cohesion fund. It is an instrument for all members of the euro area. Each and every member state will receive funding. Even the wealthiest member states get back at least 70% of what they put in.
Es handle sich also nicht um einen weiteren Kohäsionsfonds, mit dem arme Länder unterstützt werden sollen, sondern ein Instrument für alle Euro-Mitgliedsländer. Mindestens 70% eines Großteils der Einzahlungen ginge an die reichen Länder wieder zurück. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden kommende Woche beim Gipfel in Brüssel die Ergebnisse aus Luxemburg beraten.
Paul Vorreiter über den neuen Fonds, der der Krisenprävention dienen soll. Dass ein solcher nicht schaden kann angesichts der vielen ungelösten Handelskonflikte weltweit, die auch die europäische Wirtschaft schwächen, steht wohl außer Frage. In der kommenden Woche schon will US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle auf europäische Produkte und Flugzeuge verhängen. Und der Handelsstreit mit China, der geht mittlerweile schon fast 1,5 Jahre. Heute nun wird erstmals seit Monaten wieder auf Regierungsebene verhandelt. Der chinesische Regierungsvize ist nach Washington gereist mit einer Delegation. Frage an Martin Ganselmeier in Washington. Wie sind denn die Aussichten, dass man sich in dieser Woche jetzt näher kommt oder sogar zu einer Einigung kommt?
Ja, Frau Barner, die Aussichten wechseln stündlich, würde ich fast mal sagen. Zunächst hieß es vor dem Auftakt der Gespräche, dass die Aussichten auf eine Einigung doch eher gering sind. Es gab sehr viel Ärger auf der chinesischen Seite über die neuen Sanktionen, die die US-Regierung verhängt hat, wegen Chinas Unterdrückung muslimischer Minderheiten. Dann gab es den Streit um die Äußerungen in der NBA wegen der Demonstranten in Hongkong. Also das war auf chinesischer Seite nicht gut angekommen. Nachdem es schon hieß heute Morgen, dass der Vizepremier möglicherweise schon heute Abend wieder abreist, also den morgigen zweiten Verhandlungstag gar nicht mehr macht, da hatte man natürlich gedacht, dass die Gespräche möglicherweise vielleicht sogar scheitern. Jetzt aber hat Donald Trump getwittert und er hat gesagt, er trifft sich morgen mit Chinas Vizepremier. Und prompt sind die Aktienmärkte nach oben gedreht. Also an der New Yorker Wall Street gab es direkt 170 Punkte nach oben. Also das zeigt, wie groß die Hoffnung ist in der Wirtschaft, dass es hier zu Fortschritten kommt.
Die Financial Times, die hat ja auch schon berichtet über ein Entgegenkommen Chinas, dass China bereit sei, mehr Soja aufzukaufen, in den Finanzsektor stärker zu öffnen. Könnte so zumindest ein Waffenstillstand zwischen beiden zustande kommen?
Ja, es gibt tatsächlich Gerüchte, es soll vielleicht zu einer Teileinigung kommen. Das ist etwas, was Donald Trump bisher abgelehnt hat. Er wollte immer den umfassenden Deal. Aber auch er steht ja wirtschaftlich unter Druck. China steht wirtschaftlich unter Druck. Beide stehen innenpolitisch zurzeit unter großem Druck. Insofern sind die Voraussetzungen gar nicht schlecht, dass man so eine Art Waffenstillstand, eine Teileinigung abschließt. Und die könnte so aussehen, dass Donald Trump die ja für nächste Woche geplante Erhöhung der Zölle von 25% auf 30% weiter verschiebt, möglicherweise auch das Dezember-Ultimatum weiter verschiebt. Und im Gegenzug könnte China deutlich mehr Soja, deutlich mehr Schweinefleisch aus den USA kaufen. Das wäre eine Geste des guten Willens von beiden Seiten.
Also es geht ja in diesem Konflikt jetzt nicht nur um Zölle, es geht ja auch um Technologiehoheit. Da gibt es ja auch einen Bericht, dass das Embargo gegen den Netzwerkausrüster Huawei teilweise aufgehoben werden soll. Passt das dann auch zu dieser Verhandlungstaktik?
Auch das könnte eine Geste des guten Willens von amerikanischer Seite sein. In der Tat gibt es diesen Bericht, dass amerikanische Firmen sogenannte nicht sensible Teile zuliefern können und verkaufen können. Das war bisher untersagt. Bisher konnten amerikanische Firmen ihre Produkte nicht mehr an Huawei verkaufen. Das hat nicht nur Huawei sehr, sehr viel Schmerzen verursacht, sondern auch diesen amerikanischen Firmen. Insofern stand Donald Trump da auch innenpolitisch unter Druck. Insofern könnte das auch eine Geste des Entgegenkommens sein.
Dann schauen wir mal auf die EU. Da drohen ja auch schon Strafzölle nächste Woche, für die die WTO ja grünes Licht gegeben hat. Wie realistisch sind die denn?
Ich habe immer gedacht, dass es auf keinen Fall im Interesse Amerikas sein kann, dass Donald Trump einen Zwei-Fronten-Krieg sozusagen beginnt, also wirklich ernst macht mit diesen Zöllen. Auf der anderen Seite, bei Donald Trump kann man keine klare Prognose abgeben. Er bekennt sich dazu, dass er ein Mann der Zölle ist, dass er Zölle liebt, dass er auch glaubt, Amerika sitze in jedem Fall am längeren Hebel. Aber gerade weil er innenpolitisch im Moment unter großem Druck ist, braucht er ja auch Verbündete und innerhalb der Republik ist diese Zollpolitik gegen Europa überhaupt nicht populär.
Einschätzungen waren das von Martin Ganselmeier. Vielen Dank nach Washington. Auch die deutsche Autobranche könnte schon sehr bald zur Zielscheibe des US-Präsidenten werden. Dann nämlich, wenn Trump ernst macht mit Zöllen auch auf aus der EU importierte Autos, so muss es heißen, wird sich wohl Mitte November entscheiden. Und das ist nur ein Grund, warum die Stimmung auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in diesem Jahr nicht gerade euphorisch ist. Die schwächelnde Konjunktur macht besonders der Metallbranche zu schaffen. Die Klima- und Verkehrswende wird auch die Belegschaft zu spüren bekommen. Heute war die Bundeskanzlerin bei dem Metaller-Treffen zu Besuch und versprach Unterstützung. Aus Nürnberg berichtet Stanislaus Kosakowski.
Die Bundeskanzlerin legte den Gewerkschaftern im großen Bogen die wirtschaftliche Ausgangslage dar. Das meiste dürfte den etwa 500 IG Metall-Delegierten bekannt gewesen sein. Doch Angela Merkel wollte mit dem Gesamtüberblick offenbar begründen, warum sie vielen IG Metall-Forderungen zur Transformation der Wirtschafts- und Arbeitswelt vorerst in wenigen Punkten und teils eher vorsichtig folgen will. Es gelte, so Merkel,
dass wir angesichts der jetzigen Entwicklung in einem ganz engen Kontakt bleiben. Was ist wann notwendig und wo müssen wir agieren, damit wir unser Pfund, unsere Stärke, und das haben wir ja 2008, 2009 gesehen, nämlich die qualifizierten Beschäftigten in unseren Betrieben, damit wir das nicht aufs Spiel setzen, das kann ich Ihnen versprechen.
Merkel sagte das auch mit Blick auf ein Gesetz für ein Transformationskurzarbeitergeld, das die Gewerkschaften fordern. So ein Gesetz soll vor allem helfen, großflächige Jobverluste zu verhindern. Die Kanzlerin rief dazu auf, die Krise nicht mental herbeizuführen, wo wir sie noch nicht sehen. Denn es gebe sowohl negative als auch positive Ausgangsdaten zur Konjunkturentwicklung. Die IG Metall hatte schon vor längerer Zeit von der Bundesregierung ein milliardenschweres Förderprogramm für Bildung und Qualifizierung gefordert. IG Metall-Chef Jörg Hofmann versteht diese Forderung hingegen vielmehr als Vorbeugung und nicht als Antwort auf eine womöglich schon existierende Konjunkturkrise.
Wir sehen aber auch, dass über das beschlossene Klimapaket hinaus deutlich mehr Investitionsbedarf in notwendige Infrastruktur für eine gelingende Mobilitäts- und Energiewende notwendig ist. Investitionen in die Zukunft, zu unserer Meinung, dürfen nicht der schwarzen Null geopfert werden.
Merkel sagte der Gewerkschaft grundsätzlich die Unterstützung der Bundesregierung zu beim umfassenden Transformationsprozess. Denn Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel erforderten immense Umstellungen. Das Wichtigste sei jedoch, erklärte Merkel wörtlich, dass wir die Arbeitswelt 4.0 so gestalten, dass wir alle oder zumindest möglichst viele Menschen mitnehmen können. Die Kanzlerin zählte einige Erfolge ihrer Regierungsarbeit auf. Die Finanzkrise von 2008 überwunden, eine 10 Jahre währende Hochphase am Arbeitsmarkt, mehr Frauen in Berufstätigkeit gebracht. Doch erkannte Merkel auch:
Wie es immer so ist, wenn ich hier bei Ihnen bin, das reicht Ihnen natürlich noch nicht. Aber ich glaube doch, es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Ausdrücklich bekannte sich Merkel zur Tarifpartnerschaft der öffentlichen Hand mit den Gewerkschaften. Dass es Unternehmen gebe, die Tarife lieber umgehen, sei auch im Zusammenhang mit der angespannten weltwirtschaftlichen Lage zu sehen. Besonders die Exportunternehmen würden derzeit unter protektionistischen Tendenzen leiden. Überdies sorge der Ausstieg der Briten aus der EU für Unsicherheiten. Zum Thema Brexit versicherte Merkel, sie wolle gemeinsam mit den verbleibenden EU-Staaten weiterhin für einen geregelten Austritt Großbritanniens streiten.
Stanislaus Kosakowski berichtete, und aus der Exportbranche gibt es auch konkrete Zahlen heute. Die Exporte sind im August im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich zurückgegangen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, insgesamt wurden zwar immer noch Waren im Wert von etwas mehr als 101 Milliarden Euro exportiert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte, aber das waren 3,9% weniger als ein Jahr zuvor und 1,8% weniger als im Vormonat. Wegen der dunklen Wolken am Konjunkturhimmel haben die deutschen Exporteure ihre Erwartungen an das Geschäft auf Jahressicht bereits deutlich nach unten geschraubt. Im Tarifkonflikt der Gebäudereiniger gab es auch heute Warnstreiks. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Bau konzentriere man sich nach den jüngsten Warnstreiks an Flughäfen nun auf Industriebetriebe, wie heute auf Werke von Volkswagen, BMW oder auch Siemens. Der Tarifkonflikt ist nach 6 Verhandlungsrunden festgefahren. Ob Hunger, Löhne, Schikanen oder giftige Pestizide, die Hilfsorganisation Oxfam prangert in einer heute veröffentlichten Studie die Arbeitsbedingungen auf Teefarmen im indischen Bundesstaat Assam an. Auf vielen Plantagen würden arbeitsrechtliche Standards gebrochen und zu niedrige Löhne gezahlt, erklärte die Organisation. Arbeiter, die für ihre Rechte eintreten, würden entlassen oder schikaniert. Assam ist die größte indische Teeanbauregion. Jack Ma, der Gründer des chinesischen Internetkonzerns Alibaba, bleibt der reichste Mann Chinas. Mit einem geschätzten Vermögen von etwa 35 Milliarden Euro belegt Ma das 2. Jahr in Folge den Spitzenplatz der heute veröffentlichten Reichenliste des chinesischen Magazins Hurun. Ma liegt auch in der Liste des US-Magazins Forbes auf Platz 1 der reichsten Chinesen. Weltweit liegt er dort auf Platz 21. In deutschen Kliniken sind bis zu 30% der Patienten mangelernährt und in Pflegeheimen bis zu 25% der Bewohner. Das geht nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aus Daten und Studien aus den Jahren 2006 bis 2018 hervor, die vom Institut für Biomedizin des Alterns der Universität Erlangen-Nürnberg ausgewertet wurden. Im europäischen Vergleich schnitten deutsche Einrichtungen deutlich schlechter ab, so die Analyse.
Günter Hetzke, vielen Dank. Und wir schauen nach Spanien, wo die deutschen Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl schon lange zum Stadtbild gehören. Zunächst in den Küstenorten, wo viele Deutsche Urlaub machen. Doch inzwischen haben sich die Marken etabliert und werden auch bei Spaniern immer beliebter. Vor allem der Discounter Lidl, der schon seit 25 Jahren in Spanien ist, legt derzeit ein beeindruckendes Wachstum hin. Und zwar ausgerechnet als Bio-Pionier. Aus Madrid berichtet Oliver Neuroth.
In der Lidl-Filiale in Madrid, Prosperidad, ist schon früh morgens viel Betrieb. Aus der Tür kommt ein bunt gemischtes Publikum. Junge Leute, die sich für Schule oder Uni mit Verpflegung eindecken, und ältere Spanier, die hier ihren Wocheneinkauf machen. Der Supermarkt ist nah an meiner Wohnung. Ich mag ihn, die Preise sind gut. Manchmal ist es etwas schwierig, jemanden zu finden, der einem etwas erklärt. Klar, die Mitarbeiter haben sehr viel zu tun, sind oft an der Kasse, können dort nicht weg oder sie räumen neue Ware ein. Das Konzept von Lidl ist anders als das der meisten spanischen Ketten. Der deutsche Discounter hat zum Beispiel den Bazar, einmalig in Spanien, der Wühltisch mit Aktionsware, die von der italienischen Woche über die Anti-Faltencreme bis hin zur Heckenschere reicht. Dazu kommen hochwertige Eigenmarken und viele Bioprodukte, ein Lebensmitteltrend, der in Spanien noch recht neu ist und auf den die einheimischen Supermärkte bisher eher zurückhaltend reagiert haben, sagt Erik Schlie, Marketingprofessor und Vizedekan der IE Business School in Madrid. Aber
die Landwirtschaft muss nachziehen. Und insofern braucht man mehr und mehr zertifizierte Ökolandwirtschaft hier in Spanien, die dann auch beliefern können. Insgesamt glaube ich, dass die Konsumenten das wollen, dass sie selbst die Wahl haben wollen. Nehme ich jetzt die Bio-Tomate, die vielleicht ein bisschen teurer ist, oder die normale Tomate, die hier fast nichts kostet. Ne? Insofern ist das sicherlich ein Thema der Zukunft.
Im vergangenen Jahr haben laut Statistiken 6 von 10 spanischen Haushalten Bioprodukte gekauft. Eine Zunahme von 20% im Vergleich zum Vorjahr. Lidl war nach eigenen Angaben 2018 die Supermarktkette mit der meisten Bioware im Sortiment. Aldi setzt in Spanien ebenfalls verstärkt auf Bio. Auch solch hochwertige Produkte verkaufen die deutschen Discounter meistens günstiger als ihre spanische Konkurrenz. Ebenso wie Obst und Gemüse aus konventionellem Anbau.
Also es ist sicherlich fragwürdig, wenn man sieht, dass das Kilo Bananen für, keine Ahnung, deutlich unter 1 Euro oder 80 Cent oder was verkauft wird. Denn was bleibt dann noch dem Bauern auf den Kanarischen Inseln übrig, wenn es nicht gerade ohnehin von Ecuador oder sonst wo kommt? Das Gleiche gilt für Orangen. Also ich glaube, da haben beide auch eingesehen, da gibt es eine untere Schwelle, unter die man nicht gehen sollte. Und da sollte man lieber nicht in den klassischen Preiswettbewerb gehen.
Lidl betont, dass die Kette stets die niedrigsten Preise auf dem Markt bieten wolle, aber nicht auf Kosten ihrer Zulieferer. Der Konzern habe eine Verantwortung seinen Produzenten gegenüber, sagt der Sprecher von Lidl Spanien, Carlos González Villardey.
Wir gehen mit ihnen langfristige Verbindungen ein. Wir gehören nicht zu den Firmen, die nur kurzfristige Verträge schließen. Wir wollen, dass sich unsere Zulieferer nachhaltig entwickeln können und langfristig eine Planungssicherheit haben.
Doch der Erfolg von Lidl in Spanien hängt auch mit dem Misserfolg anderer Konzerne zusammen. Die einheimischen Supermarktketten Dia und Eroski stehen wirtschaftlich schlecht da. Ihre Schwäche nutzt Lidl aus, sagt Marketingprofessor Erik Schlie.
Eroski und Dia sind Supermarktformate, wo ich sagen würde, auch als Deutscher, der hier seit 10 Jahren lebt, ich finde die angestaubt. Ich gehe da auch selber nicht rein. Und wenn ich mir Lidl angucke, wie sie auch gewachsen sind, Lidl hat eigentlich Spanien erobert über die Küste. Da, wo die Deutschen sind, also die Urlauber und die auch dort leben. Und insofern wurde eine nicht bekannte Marke eigentlich in den Urlaubsorten erst und auch auf den Inseln entsprechend der hiesigen Bevölkerung bekannt gemacht.
In den zurückliegenden 25 Jahren hat Lidl rund 700 Filialen in Spanien eröffnet. Der deutsche Konzern ist neben Aldi und dem spanischen Unternehmen Mercadona, dem unangefochtenen Marktführer, die einzige Supermarktkette, die in Spanien auf Wachstumskurs ist. Im kommenden Jahr plant Lidl, 30 weitere Supermärkte in Spanien zu eröffnen. Made in Germany zu Low-Cost-Preisen erobert die iberische Halbinsel. Den Spaniern gefällt's.
Aus Madrid berichtete Oliver Neuroth. Die Deutsche Bank steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau, der mehrere Milliarden verschlingt und auch Stellen kostet. 18.000 weltweit und möglicherweise viele Tausende davon auch hierzulande. Umso wertvoller das Ergebnis, das Verdi für die Postbank Beschäftigten nun erzielt hat. Mehr Geld, aber vor allem einen länger laufenden Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Über die Tarifeinigung bei der Postbank berichtet Jörg Sauerwein.
Die rund 20 Verdi-Gewerkschafter sind müde, aber glücklich. Nach zähen, fast 16 Stunden Verhandlungen hat es in der vierten Tarifrunde endlich zum Abschluss gereicht. Während das ganze Hotel in Königswinter um 3 Uhr morgens längst schläft, genießen die Männer und Frauen das Abschlussbier. Entsprechend erleichtert ist auch Verdi-Verhandlungsführer Jan Duschek.
Ja, wir haben heute Nacht eine Einigung erzielen können. Der Kern der Einigung sieht eine Steigerung der Entgelte um 4,75% bei einer Laufzeit von 29 Monaten vor. Hinzu kommen noch ein Aufbau und ein Einstieg für viele Beschäftigtengruppen eines 13. Monatsgehalts hinzu.
Und mit dem Gesamtpaket ist der Gewerkschafter zufrieden, auch wenn er selbst ursprünglich mal 7% mehr Geld bei einer Laufzeit von nur 12 Monaten gefordert hatte. Aber Tarifverhandlungen bedeuten Kompromisse auf beiden Seiten, auch bei Britta Lehfeld, Verhandlungsführerin bei der Deutsche Bank-Tochter.
Sicherlich am Ende ein Ergebnis, was für uns an der absoluten Belastungsgrenze dran ist. Es ist noch akzeptabel, aber absolut an der Belastungsgrenze. Aber ich denke schon, dass es uns jetzt auch heute gelungen ist, verschiedene Positionen übereinander zu kriegen und auch verschiedene Interessengruppen gut zu versorgen. Insofern sind auch wir am Ende zufrieden mit dem Ergebnis.
In zwei Schritten steigen die Löhne für die 12.000 Mitarbeiter in den verschiedenen Postbanksparten. In den unteren Lohngruppen um mindestens 110 Euro. Aber die Beschäftigten haben die Wahl, so wie es zum Beispiel die Metallbranche oder die Post vorgemacht haben, können sich jetzt auch die Postbank-Mitarbeiter bis Ende November entscheiden, lieber mehr Geld oder mehr Freizeit.
Das war für uns eine wichtige Forderung, weil auch neben dem Thema natürlich, dass die Menschen mehr Geld brauchen, spielt auch das Thema Entlastung für sie immer mehr eine stärkere und größere Rolle.
Der Druck auf die Arbeitgeberseite war in den vergangenen Wochen immer weiter gewachsen. Auch wenn die Postbank Mutter, die Deutsche Bank, selbst große Probleme hat und weltweit 18.000 Stellen abbauen will. Der Tarifvertrag läuft bis Ende 2021.
Über die Tarifeinigung bei der Postbank Jörg Sauerwein. Und zum Schluss der Sendung schalten wir noch in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz, ja, wo die amerikanisch-chinesischen Verhandlungen in Washington ja auch ganz genau beobachtet werden auf dem Börsenparkett. Wie sind denn die Erwartungen bei Ihnen?
Ja, also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und dass sich Trump und der chinesische Vizepremier morgen im Weißen Haus treffen, das schürt ganz klar die Hoffnung auf eine mögliche Lösung, auch wenn man nicht daran glaubt, dass schon diese Woche alles unter Dach und Fach kommt. Zumindest in den Zollfragen könnte eine weitere Eskalation verhindert werden. Schließlich drohen ja schon nächsten Dienstag die nächsten massiven Maßnahmen von Seiten der US-Regierung. Ja, und so steht der DAX kurz vor Schluss 0,7% höher bei 12.183 Punkten. Die Wall Street auch positiv gestimmt. Der Dow Jones klettert um knapp 1%. Es gibt noch einen Hoffnungsschimmer, und zwar im Brexit-Streit. Wie es heißt, sollen Johnson und sein irischer Amtskollege Varadkar eine mögliche Lösung für einen Deal sehen. Das beflügelt den Aktienmarkt und das beflügelt auch das britische Pfund.
Trotz Handelsstreit, Brexit-Sorgen und schwächelnder chinesischer Wirtschaft konnte VW den Absatz steigern im September.
Das kommt sehr gut an, zumal sich VW von der Konkurrenz absetzen kann. Volkswagen hat den Absatz mit seiner Kernmarke in China wohlgemerkt um 3,3% gegenüber dem Vorjahr gesteigert, während der Gesamtmarkt dort geschrumpft ist. Die Aktien waren heute Spitzenreiter mit einem Plus von 3%. BMW setzt ganz auf Luxus, will den Verkauf seiner Luxusautos, seiner SUVs im kommenden Jahr verdoppeln und macht eine klare Rechnung auf. Die Spritschlucker bringen Rendite, das Geld soll dann in die Forschung und Entwicklung bei der Elektrifizierung gesteckt werden, nach dem Motto Elektrifizierung, sprich Umweltschutz, gibt es nicht umsonst. Tatsächlich ein sehr hoher Preis.
Die Weltmarktpreise für Zucker, die fallen, und das sieht man jetzt auch an der Bilanz von Südzucker. Das hinterlässt auch Spuren am Kurs, oder?
Das hinterlässt Spuren am Kurs, und zwar gewaltige. Die Aktien brechen um 12% ein. Spuren in der Bilanz gibt es natürlich auch. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr. Das Ergebnis brach sogar um fast 47% ein. Die Börse hat tatsächlich sehr scharf reagiert, obwohl der Konzern die Jahresziele bestätigt hat. Offenbar bestehen daran Zweifel. Gerresheimer, ein Hersteller von Spezialverpackungen, hat auch die Bücher geöffnet. Auch da gab es Bremsspuren, die ebenfalls mit Kursverlusten quittiert werden. In Nordamerika sank die Nachfrage nach Glasverpackungen. Das hat die Bilanz getrübt.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Der Euro hält sich bei einem Dollar 10. Bei den Anleihen verbilligen sich die meisten öffentlichen Anleihen bis zu 88 Cent. Die Umlaufrendite steigt um 4 Basispunkte auf minus 0,53%. Der Goldpreis fällt um 14 Dollar am Nachmittag auf 1.493 Dollar.
Dorothea Holz war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Olga Tokarczuk und Peter Handke heißen die Literaturnobelpreisträger 2018 und 2019. Mehr dazu gleich in Kultur heute. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.